Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, einem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und Geo und LLMs und AI-Searches und all die coolen Buzzwords, die wir jetzt brauchen. Wie immer, ich bin Jonas Tietgen und mir gegenüber der wunderbare Yannick Schubert. Moin.
Moin, ich bin der SEO- und Geo-Experte hier im Podcast.
SEO, Geo, LLM und AI-Experte, oder?
Genau, natürlich.
Alle Akronyme müssen wir mit reinbringen. Und was wir heute auch mit reinbringen, ist das Thema Content mal wieder. Wir haben nämlich, ich habe gerade gedacht, ach, da haben wir doch letztens erst drüber geredet. Jetzt haben wir mal geschaut, das ist bestimmt schon wieder fast ein Jahr her, dass wir über Content gesprochen haben. Und wenn du mal überlegst, was sich in einem Jahr tut und wir ein Jahr jetzt umrechnen in Internetjahre, dann sind wir ja bei mehreren Jahren gefühlt.
Jahrzehnte,
gerade jetzt mit KI und den Entwicklungen, die da sind. Deswegen wollen wir heute mal wieder detailliert über das Thema Content sprechen, wie wir Content jetzt aufbauen. Vieles davon ist tatsächlich gar nicht wirklich das Rad neu erfinden, aber den Fokus, wie wir so oft sagen, mehr setzen oder Prioritäten verschieben. Und wie Yannick mir gerade erzählt hat, er sieht es auch andauernd, dass die Leute sagen, ja, ist ja eigentlich ist immer noch alles wie immer, ne? Machst einfach Basic SEO gerade bei Content und das ist gut. Dann guckt man auf deren Seiten und denkt sich so, ja, aber du machst Basic SEO von vor 15 Jahren. Also ich bin der gleichen Meinung, Geo ist am Ende erstmal nur Basic SEO, aber auch Basic SEO muss man erstmal richtig beherrschen in Bezug auf Content und genau darüber sprechen wir heute.
Bevor wir aber richtig loslegen, noch ein paar Worte zu Ahrefs, dem Sponsor der heutigen Folge. Jonas und ich sind schon seit einer ganzen Weile regelmäßige Ahrefs-Nutzer und sind auch sehr zufrieden mit dem Tool. Es ist einer unserer Lieblingstools. Mit Ahrefs kannst du nicht nur die klassischen SEO-KPIs tracken, wie zum Beispiel deine Rankings, deine Backlinks, alle möglichen SEO-Aspekte deiner Website, inklusive Crawling und Site-Audit, das du mit Ahrefs durchführen lassen kannst, sondern du kannst auch mittlerweile deinen Content optimieren und erstellen mit dem AI Content Grader und AI Content Helper. So wird Ahrefs mittlerweile eine ganze Marketing-Suite. Ne? Und wir nutzen Ahrefs immer noch fast täglich in unserer Arbeit und würden das Tool nicht mehr missen wollen. Wenn du jetzt mehr dazu erfahren willst, geh auf ahrefs.com und wenn du Lust hast, das Ganze mal auszuprobieren, es gibt eine kostenlose Möglichkeit, nämlich die Ahrefs Webmaster Tools und die sind auch komplett kostenfrei. Da gehst du auf ahrefs.com/webmaster-tools. Ich wiederhole nochmal, ahrefs.com/webmaster-tools. Wir verlinken aber auch alles in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ja, der Einfluss von Content hat sich ja verändert auf die Erfolg, auf den Erfolg in der Sichtbarkeit, die wir jetzt haben, weil viel Top-Funnel, sagen wir mal, wegfällt oder wegbeantwortet wird von ChatGPT und Co. Aber nichtsdestotrotz ist ja Content immer noch unfassbar wichtig. Also ich meine, ich höre zwar viele Leute, die sagen, Content ist jetzt tot, Content-Marketing ist tot. Ja, nee, haut alle ab. Man muss sich halt mitentwickeln. Und ich denke, wir sind uns beide einig, haben wir auch oft drüber geredet, dass Mid-Funnel und vor allen Dingen Bottom-Funnel-Content extrem wichtig ist, um die Leute dann abzuholen, wenn sie eben diese Vorqualifizierung, die sie vorher vielleicht auf unseren Seiten, auf unserem Content vorgenommen haben, wenn sie das jetzt mittlerweile dann mit ChatGPT, Gemini, whatever gemacht haben und dann auf unsere Seiten kommen, beim Mid-Funnel, beim Bottom-Funnel, also kurz vor einer Transaktion. Ja. Und da müssen wir die Leute ja noch besser abholen. Und das machen wir auf zwei Arten. Ne? Das eine ist, die Nutzererfahrung muss krass gut sein. Ganz einfach, weil man positive Signale verknüpfen möchte mit der Marke und natürlich auch im besten Fall direkt zu einer Transaktion oder einer Handlung führen möchte. Und das zweite ist, dass wir trotzdem ja mit unserem Content noch Traffic auch gewinnen können. Also das darf man ja nicht vergessen. Alle sagen ja, Traffic weg. Ja, Traffic wird weniger, aber zwischen weniger und weg sind auch nochmal ganz viele Nuancen. Und wenn wir weniger Traffic auf Bottom-Funnel-Content kriegen, ist es ja trotzdem noch gut. Also ich weiß nicht, wir können ja mal kurz die Frage angehen. Siehst du aufgrund des Traffic-Einbruchs jetzt auch einen Einbruch der Conversions oder siehst du dort ein Gleichbleiben oder ein Steigen? Weil ich sehe nämlich keinen Einbruch, ich sehe ein Gleichbleiben oder Steigen der Conversions.
Gute Frage. Du weißt, wir hatten es ja in der Vorbesprechung. Das Lustige ist, Es ist, kurzer Disclaimer, es ist natürlich anekdotische Evidenz. Ich habe jetzt nicht dutzende Studien dazu durchgelesen oder ich habe auch selber keine groß angelegten Tests gefahren. Das ist einfach nur von meinen Kundenprojekten, die ich so in den letzten Monaten, Jahren betreuen durfte. Sagen wir eigentlich eher letzten Monaten, weil vor ein paar Jahren war das noch kein Thema. Und ich sehe tatsächlich, ja, Klicks brechen ein bisschen ein, der Traffic bricht ein bisschen ein, also er bricht jetzt nicht komplett ein, ich finde einbrechen ist so ein drastisches Wort, aber er wird weniger, vor allem natürlich Ratgeberbereich, Topfunnel, was jetzt nicht nur unmittelbare Transaktionen bei Online-Shops sind, Online-Shops sind noch ein bisschen weniger betroffen, aber das Lustige ist tatsächlich bei den Projekten, die ich betreut habe und aktuell noch eins betreue, aus dem B2B-Bereich, das jetzt kein E-Commerce-Projekt ist, ich sehe, die Conversions bleiben, beziehungsweise die Leads bleiben und die Leads werden sogar definitiv mehr. Und je nach Thema, Top-Funnel oder Mid-Funnel-Thema, wird sogar der Traffic wieder ein bisschen mehr. Aber
das heißt, im Prinzip betreiben wir passive Conversion-Rate-Optimierung.
Ja, schon. Also ich muss sagen, ich sehe es ja auch selbst bei den Themen, wo wir jetzt nicht ganz normal im Ranking vertreten sind, sondern eigentlich eher nur bei den AI-Overviews, teilweise jetzt schon die ersten Klicks im AI-Mode, ist es schon so, dass ich immer stärker Conversions sehe. Das ist auf jeden Fall auch bei meinen Projekten so.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich sehe das bei meiner eigenen Website zum Beispiel, bei WP Ninjas, dass da Sachen wie Newsletter-Eintragungen nicht, also in absoluten Zahlen nicht weniger werden und dadurch die relativen Zahlen, wenn wir jetzt die Conversion Rate dadurch ausrechnen, natürlich besser wird, weil Traffic weniger wird. Und da einfach nochmal, wir wollen da jetzt gar nicht tief reingehen in das Thema, weil es geht jetzt um Content, aber nochmal zur Erinnerung, Content-Erstellung und Content-Optimierung ist nicht dafür da, in erster Linie, um mehr Traffic zu gewinnen. Traffic ist eine schöne Zahl, die uns aber im Endeffekt nicht viel bringt. Wir wollen Umsatz, wir wollen Conversions, wir wollen Newsletter-Anmeldungen, Leads, whatever, was auch immer das Ziel ist. Und deshalb einfach hier nochmal zur Info, auch mit weniger Traffic kannst du aktuell mit gutem Content extrem viel erreichen. Vielleicht sogar mehr als vorher, weil die Leute halt deutlich vorqualifizierter ankommen und du einen größeren Fokus drauf legst, deine Inhalte, die nah an einer Transaktion oder an einer Handlung sind, dass du diese Inhalte besser machst, als du das vorher gemacht hast, weil du einfach mehr Masse vielleicht an Content produziert hast.
Genau, dazu noch eine Ergänzung, Jonas. Und zwar ist es auch so, oder zwei Ergänzungen. Es ist einmal, dass dieses Phänomen, das du jetzt auch schon ein bisschen angeteasert hast, kommt aus der Psychologie. Das gibt's schon seit Jahrzehnten, aber ist zum Beispiel jetzt auch in der Verkaufspsychologie in den letzten Jahren immer wieder aufgeploppt. Das ist dieser Mere Exposure Effekt. Das heißt also, die bloße Präsenz, die erneute Präsenz sorgt für einen positiven Effekt auf die Kaufentscheidung. Das heißt, je öfter du präsent bist in der Kundenreise, in der Customer Journey, desto eher wird sich dann, wenn es um eine Kaufentscheidung geht, egal ob das jetzt eine Software ist, eine Dienstleistung oder ein Produkt, je näher es an die Kaufentscheidung geht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch dann im Relevant Set landest und dann eine große Rolle in der Kaufentscheidung spielst als Marke. Und das sehe ich auch bei meinen Kunden. Bisherige Projekte, aktuelle Projekte, es ist immer der Fall gewesen, dass je häufiger wir vertreten waren entlang der Customer Journey, desto besser wurde dann auch zunehmend die Lead-Rate bzw. die Conversion Rate. Und es ist zum Beispiel so, ne, derjenige googelt etwas, eher informationaler Charakter. Selbst wenn die AI-Overviews getriggert wird und da keine 10 Blue Links mehr sind, du siehst aber so ein bisschen die Quellen und du wanderst nur kurz auf die Quellen mit deinen Augen, siehst da ein paar Logos, siehst da ein paar Namen und wenn das jetzt immer wieder der Fall ist, egal ob das jetzt in der Google-Ad ist, in der Social-Media-Ad, auf LinkedIn, im klassischen Google, in ChatGPT, je öfter du diese Marken siehst, desto eher ist der Effekt vorhanden und unterbewusst wirst du im Relevant Set die Marken haben, die du schon mehrmals gesehen hast. Und wenn du dann nach einer konkreten Dienstleistung googelst oder nach einem konkreten Produkt, dann wirst du automatisch eher auch bei diesem Dienstleister landen, der am meisten aufgeploppt ist. Das ist viel unterbewusst, kommt aus der Psychologie, ist aber ein sehr, sehr mächtiges Instrument sozusagen. Und allein das ist schon wichtig. Und zweiter Punkt ist, du kannst das ja auch verzahnen, ne? Also Content Marketing ist nicht tot, SEO ist nicht tot, SEO ändert sich, Content Marketing ändert sich, es wird schwieriger, es wird anders, ja. Aber du kannst es ja auch mit anderen Kanälen verbinden, in Form von Newslettern, die du dann verknüpfst, in Form von Ads, die du auf diesen Content schalten kannst oder nachgelagert mit irgendwelchen anderen Leadmagneten im Funnel dann bewerben kannst. Du kannst es verknüpfen mit Social Media allgemein, LinkedIn und so weiter und so fort. Also du hast ja viele Möglichkeiten, dann auch informative Themen zu verknüpfen mit deinen Business, mit deinen Business-Zielen. Und ganz ehrlich, ich bin mittlerweile wieder sehr weit davon weg zu sagen, oh, Top-Funnel ist schwierig, macht für mich keinen Sinn mehr so richtig. Ich war teilweise an dem Punkt, ehrlicherweise, ja, in den letzten Jahren schon, ein, zwei Jahren schon. Ich bin aber, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr bin ich überzeugt, richtig gutes Content-Marketing, richtig guter Content hat nach wie vor eine brutale Bedeutung für die Unternehmen.
Ja. Wir haben eigentlich ein anderes Thema, deshalb will ich jetzt hier gar kein großes Fass aufmachen.
Alles gut, aber das war jetzt noch eine Ergänzung, die ich dazu
Ich will nur einen Gedanken dazu mit reinwerfen. Ich bin bei dir, aber ich sehe es ein bisschen anders, weil ich natürlich noch ein bisschen mehr aus der Sicht Solopreneur das Ganze betrachte und wir da einfach eine Priorisierungsproblematik in Anführungszeichen haben. Ja, klar, wenn man ein größeres Unternehmen ist oder als Kunden hat, wie bei dir, ne, wo du einen Shop hast mit ein paar Leuten, die dafür arbeiten, vielleicht ist da mehr Budget oder die haben sogar selber Texter oder was auch immer die machen. Klar, dann definitiv für Leute, die priorisieren müssen, wie mich, die alleine sind, würde ich sagen, einfach nur für die, die zuhören, falls meine Meinung interessant ist, ich würde mehr auf Mid- und Bottom-Funnel den Fokus legen als auf Top-Funnel. Ganz einfach, weil wir die Zeit nicht haben. Nicht, weil es nicht gar nichts bringt, sondern weil wir die Zeit nicht haben. So, bevor wir wirklich zum Content kommen, will ich noch zwei Folgen empfehlen, die hier super zu passen. Falls du da ein bisschen tiefer einsteigen willst. Wir haben ja gerade gesagt, Traffic ist nicht mehr so das Wahre. Vor allen Dingen nicht, um es zu tracken und den Erfolg zu tracken. Deswegen Folge 146, da kannst du nochmal reinschauen. So trackst du deine SEO-Erfolge weg von Klicks und Rankings. Ganz, ganz relevant immer noch und sehr interessant. Und zum Zweiten, bevor wir jetzt zum Thema Content kommen, weil bevor wir Content produzieren können, brauchen wir Themen. Deswegen, wenn du da noch ein bisschen am Rätseln bist, mit welchen Themen du jetzt in KI-Zeiten wirklich ordentlich rangehen kannst und eine Chance hast, hör dir Folge 152 an. Diese Themen gewinnen das KI-Race. Das einfach kurz als zwei Folgen, die dir auch in diesem Themenbereich einfach helfen können, wenn du da gerade stehst. So, kommen wir jetzt aber mal zum eigentlichen Thema. 12 Minuten Intro. Kann man auch mal machen, oder? Aber lass uns mal über Content-Strukturen sprechen. Ich meine, wir waren ja beide immer schon Verfechter von klaren Strukturen, übersichtlichen Strukturen, gute Überschriften, Hierarchien, Aufzählungen, all solche Dinge. Gleichzeitig müssen wir das auch immer mal wieder wiederholen, weil wie du auch schon gesagt hast, in unserer Vorbesprechung und ich im Intro, es wird halt trotzdem immer noch nicht so ganz umgesetzt bei vielen. Und das ist ein, in Anführungszeichen, leichter Hebel. Ich sag nicht, dass es keine Zeit kostet. Ich sag's nur, dass es nicht extrem viel Wissen erfordert oder schwierig ist, es umzusetzen. Natürlich muss man es tun, aber es ist jetzt nichts, was brutal viel technische Fähigkeiten erfordert. Du musst einfach ein bisschen ein paar Sachen ändern.
Definitiv, definitiv.
Und da gibt's jetzt ja auch wieder eigentlich nichts großartig Neues, aber der Fokus ist doch nochmal ein bisschen anders, vor allen Dingen in den Nuancen, über die wir immer reden. Das ist ja das, was sich gerade sehr stark ändert, nämlich wo wir unsere Prioritäten und unseren Fokus setzen und wie da die Nuancen sind. Ich denke, um das gut zu strukturieren, lass uns doch einfach wirklich oben starten, in einem Content-Piece. Ja. Wir fangen mal oben an. Also, wie ich jetzt meine Header aufbaue, und da wirf gerne deine Meinung mit rein, ich habe nämlich gerade meine Header überarbeitet bei WP Ninjas und in dem Blog die Header alle neu mit einem neuen Template gebaut. Vorher hatte ich Beitragsbild, darüber die, darunter den Titel, den Autor und die Kategorie. Hat aber bedeutet, dass man immer erstmal über ein großes Beitragsbild scrollen musste, das immer so 500, 600 Pixel hoch war. Jetzt habe ich das Ganze im Prinzip horizontal angeordnet, dass auf der einen Seite 50-50 sozusagen Layout, auf der einen Seite ist ein Beitragsbild, auf der anderen Seite ist der Titel und der Autor und oben drüber noch Breadcrumbs, auch was ich jetzt neu wieder drin habe, wo wir beim Thema Content-Struktur gerne drüber reden können. Das heißt, beim Header habe ich einfach dafür gesorgt, dass auf Desktop-Geräten mehr auf einmal sichtbar ist, man schneller beim Content ist Und ich habe Breadcrumbs mit eingebaut. Ist das was, was du auch jetzt in Anführungszeichen ein bisschen mehr fokussierst und schaust, ob das da ist? Also auch bei Beiträgen von auf Websites mit einer eher flachen Hierarchie, dort auch Breadcrumbs mit einzubauen?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also in Online-Shops definitiv immer empfehlenswert. Bei B2B oder bei SaaS-Unternehmen, wenn die Webseite jetzt nicht brutal verschachtelt ist und brutal vertikale Hierarchie erfordert, dann würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht so unbedingt in den Fokus stellen. Es schadet aber einfach nicht und es sorgt nochmal für eine zusätzliche, bessere interne Verlinkung und sorgt natürlich auch für eine gute Verknüpfung der verschiedenen Themenbereiche auf einer Webseite, wie die miteinander zusammenhängen. Da ist die Breadcrumb sehr, sehr gut. Was ich auf jeden Fall immer achte, ist tatsächlich auch, wie der Headbereich strukturiert ist, nicht nur vom Design und Layout her, sondern auch wirklich, ist da direkt die H1 gut eingebunden? Ist die Einleitung bzw. Teaser-Text im Ratgeber beispielsweise, ist der wirklich sehr auf den Punkt gebracht? Erfahre ich genau, worum es jetzt geht? Habe ich sogar schon direkt ein, zwei Tipps zu dem Ratgeber mit drin? Ist also der Einstieg direkt klar und präzise? Und oder dümpel ich erstmal rum und sag jetzt erstmal, ja, heutzutage ist ja das und das und das. Sondern nein, wenn es darum geht, was macht XY? Ne, ich habe jetzt hier von einem Kunden einen Beitrag, was macht ein Fulfillment-Dienstleister? Ne, und dann sage ich wirklich direkt, was macht denn der Fulfillment-Dienstleister? So, ein Fulfillment-Dienstleister übernimmt Aufgaben XYZ und so. Und dann ist der erste Satz knallt direkt schon. Und im ersten Satz weiß ich schon direkt eigentlich, was ich wissen will. So, und dann führe ich das weiter aus. Und genauso geht das dann auch im restlichen Beitrag weiter. Ich habe eine sehr, sehr klare Struktur und direkt schon von Beginn an im Head-Bereich, in der Einleitung. Ich komme direkt schon zur Sache und schreibe die Einleitung nicht so, auch wenn die spannend gut oder gut geschrieben wurde, auch wenn die schon mal auf den Punkt gekommen ist, aber sie ist vermutlich in der Vergangenheit noch nicht klar genug gewesen.
Ja, ich würde es mal formulieren mit nicht zu viel mit Storytelling in der Einleitung rumeiern.
Ja.
Also ich kenne es von mir, ich habe letztens einen Beitrag von mir optimiert, der war wirklich sehr, also der Inhalt war nicht veraltet, der war immer noch gültig, aber ich habe den lange nicht angefasst, den Inhalt. Das heißt, ich habe den schon vor 4 Jahren geschrieben. So, da hat sich viel getan in der Zeit, auch in meinem Wissen und wie man vorgeht. Und dann habe ich gesehen, dass im Intro einfach sowas drinsteht, so in der Richtung so, ja, mit WordPress baut man ja heutzutage immer noch viele Websites auf. So, was? Sind wir ja Wikipedia oder was? Ja, also, ja. Nee, komm auf den Punkt. Weg mit dem Mist. Einfach, ich habe einfach, glaube ich, das halbe Intro gelöscht und der Rest war dann gut. Also im Prinzip können wir festhalten, für einen Header-Bereich sowohl aus Design-Sicht möglichst viel sichtbar machen. Ich sehe auch ganz krass, weil ich ja sehr auf Design achte und diesen Hintergrund habe, dass sehr, sehr viele Blogs von erfolgreichen, also von Websites, die erfolgreich mit SEO sind, dass dort bei vielen Blogs Beitragsbilder komplett verschwinden. Ja. Die nehmen die mittlerweile komplett raus und bauen in dem Header lieber nur kurz das Intro ein oder das Intro schon in den Header, also einen farbig abgesetzten Header, den Beitragstitel, den Autor, die Kategorie Breadcrumbs, fertig. Kein Bild, damit man nicht so weit scrollen muss und dann hast du einen 200-300 Pixel hohen Header und siehst direkt dann den Content drunter. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das immer muss. Ich bin dagegen, Design komplett aufzugeben. Ich werfe auch weiterhin meine Beitragsbilder rein, aber man kann da trotzdem optimieren, ne? Und einfach schneller auf den Punkt kommen, wie du sagst, Klarheit reinbringen. Also das ist auf jeden Fall für einen Header ganz wichtiger Tipp. Welche Elemente müssen da rein? Ich würde sagen, was muss? Auf jeden Fall ein Autor mit Verlinkung. Der Titel, logisch, offensichtlich. Kategorie, wenn es ein umfangreicher Blog ist. Und dann, ich persönlich würde sagen, Breadcrumbs müssen mit rein, wenn es ein sehr umfangreicher Blog ist mit vielen Kategorien, Subkategorien. Mhm. Wenn es ein hierarchisch nicht so tief ragendes Kategoriestruktur-Konstrukt ist, braucht man die Breadcrumbs nicht unbedingt. Also ich habe zum Beispiel eigentlich eine Ebene Kategorie und dann ist ein Beitrag. Bräuchte ich nicht unbedingt, ich experimentiere damit einfach gerade. Und sonst, was da noch rein könnte, ist eben schon mal ein Teil des Intros, ein Teil der Einleitung oder die ganze Einleitung und ein Beitragsbild. Aber mehr muss da nicht rein, aber das sollte schon da sein, oder?
Definitiv. Man kann auch überlegen, wenn es Themen sind, wo auch wirklich das Veröffentlichungsdatum wichtig ist, dann kann man natürlich auch das Datum mit reinnehmen des Beitrags, ist für mich immer, immer gut. Das ist für mich ein Punkt, wo ich zunehmend eigentlich gut finde. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da dachte ich mir, Datum ist egal, weil dann muss es halt auch regelmäßig updaten. Und wenn es dann ein älteres Datum dasteht, dann ist es blöd. Aber mittlerweile, vor allem weil man halt auch regelmäßig seinen Content prüfen sollte und updaten sollte, aktualisieren sollte, Aspekte rausnehmen sollte, die nicht mehr wichtig sind, vielleicht neue Aspekte, neue Erkenntnisse mit reinnehmen, finde ich es wieder mittlerweile echt ganz gut, wenn man das Datum drin hat, weil man halt natürlich dann auch dementsprechend Aktualität symbolisieren kann und somit auch dann Vertrauen schafft. Zum Beispiel Animals haben jetzt auch das seit einer Weile hat, also Animals ist eine Content-Marketing-Agentur aus England, glaube ich, oder die sind mittlerweile auf der ganzen Welt irgendwie vertreten, Remote-Team, und die haben das jetzt auch mittlerweile wieder mit drin, mit Datum, und ich finde das eigentlich ganz gut. Ansonsten würde ich genau das unterschreiben, was du sagst. Beitragsbild finde ich eigentlich immer noch eine gute Möglichkeit, so ein Thema zu visualisieren, vor allem wenn es sinnvolle Bilder sind.
Und wenn man davon auch noch Branding betreibt. Bei mir genau, bestes Beispiel, ich habe immer meine Ninjas drin, weil das einfach ein Branding-Thema ist.
Genau, ich weiß es zum Beispiel auch von Animals, die haben immer Bilder mit drin, die haben zwar nicht das Logo drin, aber das ist immer,
die haben immer den gleichen
jedenfalls
Stil.
Immer so aus, genau, es ist auf jeden Fall der CI-Stil von Animals, und ich sehe es auch bei anderen erfolgreichen Blogs, beziehungsweise bei erfolgreichen Websites, dass die halt einfach weg von diesen Real-Life-Fotos, richtigen Fotos hingehen, hin zu Grafiken, die einfach das Thema nochmal unterstützen grafisch, und würde ich jederzeit empfehlen. Ja, und ansonsten ist das schon ein richtig ordentlicher Header. Richtig ordentlicher Einstieg auch in den Beitrag.
Ich würde dann noch kurz einen Disclaimer mit reinwerfen zu dem Veröffentlichungsdatum. Ja. Macht es wirklich nur, wenn du oder euer Team es schafft, die Beiträge, die Traffic haben, auch regelmäßig zu aktualisieren. Google und Co. sehen im Quelltext, wann ein Beitrag veröffentlicht wurde. Das heißt, in erster Linie mal der größte Fokus von einem dargestellten Veröffentlichungsdatum ist natürlich, dem Nutzer der Seite zu zeigen, wann der veröffentlicht wurde. Oder aktualisiert wurde. Und wenn das 2-3 Jahre her ist, in dem Bereich, wo Aktualität relevant ist. Also ich würde jetzt keinen Beitrag mehr über ChatGPT-Prompts lesen, der von 2023 ist. Und wenn du es nicht schaffst, den zu aktualisieren andauernd, dann lass es lieber raus, würde ich jetzt einfach
definitiv
mal sagen. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Aber dann haben wir im Prinzip unseren oberen Bereich, unseren Header-Bereich und so above the fold mit einem Intro, mit einem Einstieg, das klar ist. Was machen wir mit der Überschriftenstruktur? Lassen wir wie wir es früher schon optimiert gemacht haben, klare Überschriften, natürlich H2, H3, H4, je nachdem, welche Hierarchie wir haben. Oder gibt es da in deiner Erfahrung jetzt irgendwas, was sich ändert? Aus meiner ändert sich nämlich nur eins. Und das ist mehr natürliche Sprache in Überschriften.
Ja, definitiv. Würde ich so unterschreiben. Also mein Take ist dazu, die Überschriftenstruktur ändert sich fast gar nicht. Sie ist weiterhin wichtig. H1, dann H2 und H3, wenn es Sinn macht bei dem Thema. Es gibt natürlich viele, viele Beiträge und viele Themen, wo jetzt man nicht unbedingt eine H3 braucht oder mehrere H3 braucht, sondern da reicht H1 und mehrere H2. Es ist semantisch auch weiterhin wichtig, diese Überschriften idealerweise logisch, in einer logischen Hierarchie abzubilden, weil LLMs einfach auch wie menschliche Leser den Content auslesen, nicht wie Crawler, wie herkömmliche in Anführungsstrichen Crawler, wie so Google-Bots oder so in der Vergangenheit, sondern auch natürlich mittlerweile auch Google macht das, aber auch die LLMs lesen Content anders aus. Sie versuchen, Kontext rauszuextrahieren, sie versuchen, Beziehungen zwischen Wörtern und zwischen Absätzen und Sätzen, zwischen ganzen Sätzen zu finden und da auch eben Verknüpfungen herzustellen, eben durch diese NLP-Verfahren im Hintergrund und diese Transformer-Strukturen, die nicht nur einzelne Wörter miteinander vergleichen können, sondern ganze Sätze. Und deswegen ist es halt auch da wichtig, klare Überschriften zu haben, weiterhin die Hierarchie logisch abzubilden und, wie du gesagt hast, natürlich auch natürliche Sprache einzusetzen, hilft beim Kontext der LLMs, aber ich finde, es ist auch aus Nutzersicht viel besser. Wenn da jetzt nicht steht, Heizungskosten 2025 oder Heizungskosten im Jahr 2025, sondern was wie viel kostet eine Wärmepumpe im Jahr, pro Jahr beispielsweise? Ne? Sonst ja. Nicht nur Heizungskosten im Jahr.
So. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Denkweise, die wir als SEOs sehr lange drin hatten, dass die Priorität gerade bei Überschriften auf jedem einzelnen Wort Relevanz hat. Also, war jetzt ganz blöd ausgedrückt, aber dass jedes einzelne Wort in Überschriften Relevanz hat und dadurch wir weiter vorne in der Überschrift eher die wichtigen Keywords platzieren müssen. Genau. Und dadurch entsteht eine Überschrift wie WordPress installieren 2025, Doppelpunkt, so geht's.
Ja.
Und davon tendiere ich jetzt auch bei der Überarbeitung oder Erstellung von neuem Content weg zu eben, so installierst du WordPress 2025 oder sowas. Also, weil das ist eher ein Satz, wie man ihn auch sagen würde. Und ich glaube, es tut auch gut, da wieder mehr zu schreiben, wie man spricht. Und nicht so sehr, ja, okay, aber WordPress installieren muss genau in der Reihenfolge ganz vorne stehen. Das Problem dabei ist aktuell für mich persönlich immer noch, dass es gefühlt einen Unterschied macht. Also es macht gefühlt immer noch einen Unterschied, gerade jetzt in Google-Suchergebnissen, ob du schreibst WordPress installieren 2025 oder ob du schreibst, so installierst du WordPress. Weil du einfach die Wortkombo WordPress installieren als Fokus vielleicht hast, weil das ist das, was häufig gesucht wird. Und wenn du das dann nicht in der H1 drin hast, es ist nicht so gut. Es funktioniert leider noch nicht so gut. Aber wir reden jetzt hier ja auch von Sachen, die wir besser machen können. Ja, aber ist es besser? Ich struggle gerade selber damit. Wir müssen es abwägen, denke ich, am Ende selber. Weil wir wollen jetzt ja nicht nur für LLMs optimieren oder sowas. Dafür haben die auch viel zu wenig Einfluss noch aktuell. Das heißt, wir müssen so ein Mittelding finden. Ich überlege gerade, wie ich das bei mir in der Praxis mache. Meine H1 habe ich tatsächlich immer so weiterhin, sage ich mal, SEO-technisch gebaut. Aber bei meinen weiteren Überschriften bin ich mehr in das natürliche Sprachthema gekommen. Also H2, H3, da habe ich dann jetzt mittlerweile nicht mehr den Fokus auf Keyword, noch irgendwas, sondern normale, natürliche Sprache. Vielleicht ist das so das Zwischending, was gut ist, oder? In der H1 wirklich krass drauf zu bleiben und dann bei den anderen Überschriften mehr natürlich zu sprechen. Oder wie siehst du das?
Sehe ich absolut genauso. Also ich versuche mittlerweile auch bei den Überschriften darauf zu achten, sie sehr präzise und klar zu formulieren. Entweder eine sehr klare Aussage und im Absatz drunter erkläre ich dann praktisch diese Aussage oder aber halt eine extrem klare Frage, die wirklich eindeutig auch so formuliert ist, wie jemand sie auch sich stellen würde oder dir stellen würde. Und da habe ich zum Beispiel noch ein Beispiel von dem Kunden, nämlich die Frage, welche Aufgaben ein Fulfillment-Dienstleister übernimmt. Und da habe ich jetzt nicht geschrieben, irgendwie Aufgaben, Fulfillment-Dienstleister, Doppelpunkt, welche Aufgaben oder sowas, sondern ganz klassisch natürlich.
Wie ein FAQ eigentlich, ne?
Genau. Welche Aufgaben übernimmt ein Fulfillment-Dienstleister? So, das ist die H2. Und darunter kommen dann in der H3 die ganzen Aufgaben. Nächste Frage, wie wählt man den richtigen Fulfillment-Dienstleister aus? Das ist tatsächlich so FAQ-Style, aber das ist
Du hättest vor 3 Jahren vielleicht noch geschrieben, Fulfillment-Dienstleister auswählen. Darauf musst du achten, ne? Also, dass du diese Keyword-Kombo
hast. Genau, richtig. Ja. Weil man hätte vielleicht als Hauptkeyword als wichtiges Keyword gesagt, okay, das ist jetzt Fulfillment-Dienstleister auswählen. Ne?
Ja.
Das ist jetzt ein Keyword, so ein Secondary-Keyword von diesem Beitrag. Das Hauptkeyword ist Fulfillment-Dienstleister, das Secondary-Keyword ist Fulfillment-Dienstleister auswählen. Und da hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren tatsächlich ehrlicherweise das noch so versucht, sehr eindeutig 1:1 so in eine Überschrift reinzupacken, weil das halt auch gut funktioniert hat damals. Heutzutage merke ich auch, es funktioniert trotzdem gut, wenn man es anders macht. Und das ist jetzt ein Beitrag, wo wir sehr, sehr viel zitiert werden in KI und wo wir auch in den AI-Overviews sehr, sehr präsent sind mit diesem Beitrag. Und da habe ich halt auch eine Überschrift so gewählt, wie wählt man den richtigen Fulfillment-Dienstleister aus? So, Doppelpunkt. Und dann kommt direkt darunter ein Satz, wie man ihn auswählt. Was sind die Aspekte, die wichtig sind, wenn es darum geht, wirklich jetzt den richtigen Dienstleister auszuwählen? Egal, ob das jetzt Fulfillment ist, ob das jetzt ein Software-Dienstleister oder was auch immer. Oder ein Online-Shop, ne? Also, dann ist wirklich die Überschrift ganz klar und unten drunter ist dann direkt eine Aussage mit den wichtigsten Aspekten, die man beachten muss. Und dann wird da noch weiter ausgeführt. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ich wähle einfach ich texte die Überschriften sehr klar und präzise und wähle dementsprechend auch meine Outline, meine Content-Outline, meine Gliederung sehr, sehr klar und präzise aus, sodass sich da ein sehr, sehr eindeutiger roter Faden durchzieht durch den Ratgeber.
Ja, ich denke, da müssen wir oder viele SEOs ein bisschen sich umtrainieren. Also es ist ja schon ein sehr antrainiertes Verhalten, entsprechend zu schreiben. Man merkt es irgendwann ja auch nicht mehr. Also ich habe früher ganz krass auf SEO geachtet beim Content-Schreiben. Mittlerweile habe ich das dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil es zur Routine geworden ist. Ne? Wie beim Autofahren, du achtest nicht mehr aufs Schalten oder Kupplung drücken oder sowas. Das passiert einfach. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ganz aktiv drauf achten, dass wir uns da ein bisschen umtrainieren und da eine Mischung aus beidem finden. Also ich glaube nicht, dass es schwarz und weiß ist, das Thema. Wir haben nicht, entweder schreiben wir das alles so oder wir schreiben das alles so, sondern eine Mischung. Einfach weniger diesen Keyword-Fokus im Text, mehr natürliche Sprache. Heißt nicht, dass man nicht manchmal trotzdem noch die Keyword-Kombo mit drin hat, die man auf die man abzielt. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man das eine macht, dass das andere wegfällt. Ich denke, eine Kombo daraus ist sehr, sehr sinnvoll und es führt uns auch super zu dem nächsten Punkt, nämlich generell der Text, den wir so schreiben, die Fließtexte. Die Basics auch da, null Veränderung, kurze Absätze auf jeden Fall machen, keine Textwüsten mit 20 Zeilen ohne Absatz, auch generell keine 20 Zeilen Text selbst mit Absätzen, ohne mal was Auflockerndes mit drin, wie eine Auflistung, ob das jetzt eine Ordered- oder Unordered-List ist, also Anführungspunkte oder Nummerierungen oder mal ein Bild oder eine Illustration oder ein Zitat. All das sind Dinge, die auflockern können. Ja. Ich denke, das sind so die Basics, die wir ja auch, die haben wir auch vorher gemacht. Da hat sich nichts geändert. Aber so ein bisschen auch hier ist, glaube ich, in den Nuancen wieder der Hase liegt in den Nuancen, nicht im Pfeffer in dem Fall. Weil wir die Art des Schreibens, glaube ich, so ein bisschen verändern und andere Dinge priorisieren oder die Satzstrukturen tatsächlich jetzt anders aufbauen als vorher. Und das klingt jetzt super, super nach nitpicky sein. Wir nehmen hier die ganz kleinen Dinge mit raus und bringt doch alles nichts. Nee, nicht, wenn du einen Satz bei 2000 Wörtern in einem Beitrag änderst. Aber wenn du dein gesamtes Schreiben veränderst und dann plötzlich der gesamte Inhalt anders ist, als er vorher war und so, wie wir jetzt drüber sprechen gleich, dann hat es natürlich wieder einen Einfluss, weil wir dann das Große und Ganze haben. Und für mich ist der Fokus recht einfach. Du gehst da bestimmt gleich ein bisschen mehr ins Detail. Aber für mich, wenn ich für mich schreibe, ich achte mehr drauf, innerhalb von den Sätzen die wichtigen Infos an den Anfang zu stellen. Natürlich nicht so viel drumherum zu quatschen, trotzdem aber auch nicht nur Fakten, 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 sondern natürlich auch mal noch ein bisschen Storytelling mit drin, ganz klar. Aber ich habe schon früher mal einen Podcast gehört, das war vor 7, 8 Jahren, da gab es die ganzen Themen, die es jetzt gerade gibt, noch gar nicht. Und auch da war schon eine Diskussion drüber, ob man eher schreibt, hier werde ich dir nachfolgend genau zeigen, wie du in meiner Erfahrung WordPress installieren kannst. Oder ob man schreibt, WordPress installieren ist in meiner Erfahrung abhängig oder am besten gemacht mit diesen 5 Schritten. Ja. Ist grob der gleiche Satz, gliedert grob auf, was danach kommt, nämlich eine Auflistung, wie man das macht. Aber wir haben das Thema vorne stehen. Es geht jetzt gar nicht darum, dass die Keywords in einer gewissen Reihenfolge stehen, aber statt dass wir 10 Worte haben und dann das Thema, nämlich WordPress installieren, haben wir WordPress installieren vorne in dem Satz drin. Und wir haben eine direkte Überleitung in irgendwas wie so geht es oder meiner Erfahrung nach macht man diese Reihenfolge. Also wir haben so eine klare Ansage, was kommt als nächstes. Das ist so das, worauf ich jetzt mehr achte. Wie ist das bei dir?
Absolut genau gleich. Also ich versuche wirklich, mir bei jedem Absatz und bei jedem Satz klar zu machen, selbst wenn ich den Beitrag nicht selber schreibe. Also ich schreibe ja nicht für jeden Kunden den ganzen Content immer selbst. Aber ich versuche auch im Editing und nachher in der Strategie auch wirklich darauf zu achten, dass ein Content sehr klar präzise aufgebaut ist, zum Beispiel nach dem Bluff-Schema, Bottomline upfront. Und das nutze ich nicht nur für eine Einleitung, sondern wirklich für jeden Absatz, für jeden Satz, zu sagen, okay, was ist jetzt das Thema bei dieser Zwischenüberschrift, okay, XY, und dann beantworte ich die Frage oder den Punkt im ersten Satz so präzise wie möglich und führe dann Stück für Stück weiter aus. Zum Beispiel, jetzt bei unserem heutigen Beispiel mit dem Fulfillment-Dienstleister, was macht ein Fulfillment-Dienstleister? Oder welche Aufgaben übernimmt ein Fulfillment-Dienstleister? Und dann darunter der Satz, ein Fulfillment-Dienstleister hat sich auf die Lagerung, Kommissionierung, bla bla, spezialisiert. So, und nicht irgendwie ein Fulfillment-Dienstleister, der arbeitet für Online-Unternehmen, also E-Commerce-Unternehmen und bla 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 bla, sondern wirklich, was macht der? Der macht XYZ.
Auch so. Aktive Formulierung gegen passive Formulierung fällt mir da direkt auf, ne?
Richtig, richtig. Nicht man kann oder genau. Es wird sondern oft, du sondern
oder wir, ja.
Genau, oder er, der Dienstleister, sorgt für das nicht. Irgendwie, man kann als Dienstleister, kann man das und das machen oder macht man das und das? Als Dienstleister macht man das und das? Nein. Ein Fulfillment-Dienstleister hat sich darauf spezialisiert oder unterstützt bei dem und dem und dem. So, ganz klipp und klar. Direkt statt passiv. So, das wäre jetzt zum Beispiel sowas. Und dann nach diesem klaren Satz, nach dieser klaren Aussage, dann weiter ausführen. Was bedeutet das? Oder auch zum Beispiel sowas schreiben wie, das bedeutet konkret. Konkret bedeutet das Doppelpunkt. So. Und auch immer sowas reinbringen wie meiner Erfahrung nach. Ne, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sowas reinbringt. Meiner Erfahrung nach oder unsere Erfahrung hat gezeigt. Ne, oder durch meine Projekte hat sich gezeigt, dass.
Und da auch gern mal eine Zahl mit reinbringen. Also was ich jetzt gerade gern mache, ich habe letztens mal analysiert, wie viele Kunden ich in den letzten 12 Jahren hatte. Und die Zahl ist geil, die kann man auch mal mit reinwerfen. Also so, ja. In meiner Erfahrung mit den letzten 1300 Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, das ist ja, hallo? Also das klingt gleich nochmal anders, als nur zu schreiben, in meiner Erfahrung mit meinen Kunden. Nee,
ja, oder in den letzten 7 Jahren hat es, oder in den letzten 10 Jahren hat sich gezeigt. Und in den letzten 2 Jahren hat sich gezeigt.
Ja. Ja. Also wenn man solche Hard Facts hat, ruhig mal mit reinbringen, kommt auf jeden Fall gut. Definitiv. Was auch gut kommt, ist, wenn, geile Überleitung, wenn die Seite überhaupt schnell lädt. Auch ein ganz wichtiges Thema. Und der beste Content bringt dir halt einfach leider nichts, wenn die Leute keinen Bock haben zu warten, bis deine Seite geladen ist, weil sind wir mal ehrlich, wir rufen in der Regel nicht eine Seite auf, wenn wir was lesen wollen oder recherchieren wollen. Ja. Bei deinem Beispiel mit Sicherheit, wenn man nach sowas sucht, macht man sich 4 Fulfillment-Dienstleister auf, die Seiten von denen in 3 Tabs. Und wenn halt einer nicht lädt, ja, dann wird der zugemacht, der wird nicht mal reingeguckt. Das heißt, man sieht nie das Branding, nie das Logo, nie den Content. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weswegen ich jetzt auch meinen WordPress-Performance-Kurs rausgebracht habe. Ja, kleine Werbung. An der Stelle läuft gerade der Launch-Rabatt noch bis zum Donnerstag. Nächste Woche, wenn du es diese Woche hörst, das ist dann der, ich bin so schlecht vorbereitet, 26. glaube ich, oder sowas. Siehst du dann auch auf der Landingpage, ich verlinke die natürlich in den Shownotes, du kannst auch einfach auf wp-ninjas.de gehen, dann kommt da oben so eine Einblendung mit dem Performance-Kurs. Und da zeige ich dir, es geht explizit natürlich um das Thema WordPress-Performance, wie du ohne Technik, bla bla und Code-Geschreibe ganz einfach mit dem Workflow, den ich auch für meine Kunden nutze seit Jahren und damit super, super gute Ladezeiten erreiche, wie du deine Website schneller machst oder wenn du für Kunden arbeitest, wie du die Websites deiner Kunden schneller machst. Wenn du virtueller Assistent bist, wenn du Webdesigner bist, wenn du Teil einer Agentur bist, erweitere dein Skillset, hol mehr Umsatz raus, hilf deinen Kunden mehr, die freuen sich, empfehlen dich dadurch mehr weiter, noch mehr Umsatz. Also es ist am Ende eine sehr, sehr gute Sache und die Seiten sind einfach schneller. Ich führe dich da durch, ist ein Videokurs, kommt super gut an, ich habe schon eine Menge Verkäufe, die Leute geben cooles Feedback. Du findest den auf wp-ninjas.de/wordpress-performance-kurs oder in den Shownotes gucken oder einfach auf wp-ninjas.de und dann kommt deine Einblendung ganz oben. Ganz, ganz wichtig, darf man nämlich nicht vergessen, weil der beste Content bringt halt einfach nichts, wenn die Leute ihn nicht sehen, weil die Seite zu langsam ist.
Definitiv. So.
Und wenn du nicht weißt, ob deine Seite zu langsam ist und ob der was bringt, schreib mir einfach kurz eine Mail. info@wp-ninjas.de. Ich gebe da immer ehrliches Feedback, ob das was bringt bei dir oder ob das gar nicht notwendig ist. So, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt im Prinzip über das Intro geredet, über den Header. Wir haben über die Überschriftenstrukturen gesprochen. Wir haben jetzt sogar detailliert über den Content, also die Texte, die Fließtexte gesprochen.
Ja, dazu habe ich noch so 1-2 Punkte.
Ja.
Also ich finde es immer gut, mittlerweile, das hat sich so in ein paar Papern habe ich das gelesen und in dem ein oder anderen Ratgeber dazu, hat sich so herauskristallisiert, dass sogenannte Semantic Cues, also semantische Hinweise nennt man das so geschwollen, gut dazu eignen, LLMs auf bestimmte Sachen und Aussagen hinzuweisen. Und es hat sich auch teilweise gezeigt, dass diese Passagen auch gut zitiert werden oder häufiger zitiert werden von LLMs, weil einfach LLMs auch auf sowas anspringen, die Extraktionen da gut stattfinden bei sowas. Und das sind, was sind Semantic Cues oder semantische Hinweise? Das sind solche Aussagen oder Satz, Wortkombinationen wie das bedeutet konkret, wie ich schon gerade genannt habe, oder zusammenfassend lässt sich sagen, dass, oder ein häufiger Fehler ist, und dann kommt der häufige Fehler.
Oder und dieser Punkt ist ganz wichtig, wenn man nochmal irgendwie genau zusammenfassen möchte zum Beispiel.
Richtig. Ich nutze auch, wie habe ich es jetzt nochmal ausgedacht? Also auf Englisch wäre das so Key Takeaways. Die wichtigsten Punkte sind dieses und jenes. Ne? Das muss nicht immer mit Doppelpunkt und dann was kommen, sondern es kann auch sein, die wichtigsten Punkte sind XY. Ne? Und solche Sachen habe ich immer wieder proaktiv jetzt in den Content eingebaut. Auch wenn ich fertige Texte bekommen habe von meinen Kunden, habe ich dann so noch solche Satzschnipsel mit meinen Kunden dann noch reingenommen und darauf hingewiesen und hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass wir dann auch wirklich gut zitiert werden. Auch vor allem jetzt in den AI-Overviews, aber auch, dass wir tatsächlich immer wieder in ChatGPT genannt werden als Quelle oder zitiert werden als Quelle, wenn Quellen genannt werden. Ne, wird ja leider nicht auch bei jedem Prompt oder bei vielen Prompts leider nicht. Es wird tatsächlich weniger oder ist weniger geworden, aber natürlich hast du trotzdem immer wieder Quellen, die genannt werden. Und wenn wir genannt werden, dann waren es tatsächlich auch Beiträge, wo wir sehr verstärkt auf solche Sachen geachtet haben.
Ja, und wenn du da ein bisschen Probleme hast, dir vorzustellen, wie kann ich das denn jetzt einbauen oder wo kann ich das einbauen, überleg einfach, wie du mit einem Menschen reden würdest. Wenn du einem Freund irgendwas erklärst, dann hast du sicherlich auch den einen oder anderen Moment, in dem du dann sagst, okay, jetzt habe ich echt viel gesprochen, aber wenn du eine Sache mitnimmst, ist das Wichtige das.
Ja.
So redet man ja auch normal oder wenn man eine Präsentation macht oder was auch immer, wenn man nochmal auf einen wichtigen Punkt hinweisen möchte. Das ist einfach. Ja, Natural Language Processing ist ja der Punkt, also Natural Language mit reinbringen und das ist ja dann natürliche Sprache.
Es waren eigentlich so gut wie fast alle Punkte. Es geht einfach darum, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, es geht einfach darum, dass man den Content für Bedeutung und Relevanz strukturiert und nicht um gut zu ranken oder gut zu performen.
Ja.
Das ist so ein bisschen so ein Gedankengang, den man immer im Hinterkopf behalten muss, dass man wirklich einen Content, eine Seite, einen Shop strukturiert für Relevanz und Bedeutung, vor allem auch für Menschen, und nicht nur, dass man sagt, okay, wie kann ich jetzt den Beitrag strukturieren, damit der gut rankt oder damit der gut performt und gut zitiert wird, sondern wie kann ich einen Beitrag strukturieren, damit der gut nachvollzogen werden kann, damit der relevant ist, thematisch relevant ist und damit er einfach eine klare Bedeutung hat. Ne, damit Key Concepts, habe ich jetzt im Kopf gehabt, aber damit die wichtigsten Konzepte eines Themas ganz klipp und klar im Beitrag platziert werden und nachvollzogen werden können, nachvollziehbar sind beim Lesen.
Ja.
Darum geht es eigentlich.
Das ist wahr. Okay, das waren die Punkte zum Fließtext, oder hast du da noch was?
Nee.
Dann haben wir im Prinzip zum Abschluss, ich glaube, wir kommen zum Abschluss, noch ein Thema, wenn ich das richtig gehört habe bei dir und rausgehört habe in der Vorbesprechung. Und das ist das Thema, das ich auch wieder mehr einbaue, nämlich das Thema FAQ, oder?
Mhm, ja.
Also FAQ sind auch wieder, was heißt wieder? Sie waren ja nie weg. Also mal kurz hier Zeitaufarbeitung. Wir hatten keine FAQs, dann gab es die häufig gestellten Fragen in den Suchergebnissen und plötzlich waren überall FAQs, weil jeder gemerkt hat, krass, damit komme ich voll rein. Strukturierte Daten mit rein für FAQ und dann kriege ich hier Traffic und Sichtbarkeit in diesen Boxen, in den SERPs. Dann sind die verschwunden, hat Google gesagt, machen wir nicht mehr. Und dann also, okay, jetzt werfe ich meine FAQs alle wieder raus. Jetzt packen alle FAQs wieder rein, weil LLMs die natürlich auch wieder aufnehmen, weil du da schön nochmal natürlich gestellte Fragen mit reinbringen kannst. Also eigentlich sind sie zurück oder wenn man sie nicht rausgeworfen hat, sie sind wieder wichtig, ne?
Ja, sie sind einfach relevant, weil ich wichtige Fragen dort platzieren kann, wie ja. FAQ schon
und einfach auch nochmal kurz abfrühstücken ohne riesige Absätze, ne?
Genau, genau. Ich finde es auch aus Nutzersicht, also jetzt nicht nur rein SEO-Geo-mäßig, sondern ich finde es aus Nutzersicht eine extrem gute Möglichkeit, um nochmal die drängendsten Fragen zu einem bestimmten Thema oder sogar zu einem Produkt oder einer Produktkategorie, also jetzt reden sehr viel über Ratgeber heute, aber das gilt genauso für Kategorien und Produktseiten, um nochmal die drängendsten Fragen ganz klipp und klar in möglichst wenig Sätzen zu beantworten, damit derjenige, diejenige nicht einen kompletten Beitrag durchlesen muss, um nochmal gedanklich Fragen zu beantworten. Und das, also FAQs sind da einfach eine brutal gute Möglichkeit dafür, nochmal wirklich zu sagen, welche Aufgaben übernimmt ein Fulfillment-Dienstleister, um beim heutigen Beispiel zu bleiben? Wie suche ich einen guten Dienstleister aus? Worauf muss ich achten? Wie sieht eine Zusammenarbeit mit einem Fulfillment-Dienstleister aus? Und dann kann ich nochmal in wenigen Sätzen das Ganze nochmal zusammenfassen. Und das ist für mich nicht nochmal doppelt gemoppelt alles nochmal wiedergekaut, was ich im Beitrag schön dargelegt habe, sondern es ist wirklich auch nochmal Fragen beantworten, die vielleicht jetzt nicht direkt in den Fließtext oder in den Content passen, die aber trotzdem wichtig sind, dass ich die da nochmal darunter platzieren kann. Und auch auf Produktseiten und Kategorieseiten nochmal wirklich wichtige Fragen, die ich zum Produkt habe. Ist das, ist die Pergola wasserdicht, wasserfest? Ne? Ist, keine Ahnung, der Wanderschuh, kann ich mit dem Wanderschuh laufen, ohne Schmerzen zu haben? So, stundenlang. Ne? Ist der, aus welchem Material ist der, bla 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 bla. Ne? Keine Ahnung. Und das ist aber nochmal super, super hilfreich für die Kunden, um die wichtigsten Fragen kurz und prägnant beantwortet zu bekommen. Aber es ist auch natürlich sehr, sehr sinnvoll, um den LLMs nochmal ganz klar aufzuzeigen, welchen Kontext habe ich denn auf der Seite hier? Wozu eignet sich denn das Produkt? Ne, wozu eignet sich denn der Wanderschuh? Für was ist der gedacht? Für was ist der besonders gut? Ne, und das kann ich nochmal in FAQs sehr, sehr schön darlegen.
Ja, und gleichzeitig hilft es natürlich auch da wieder dem Nutzer, ne? Also es ist natürlich auch für den Nutzer super, um wirklich nochmal so ein paar Fragen, die man vielleicht hat, wenn man einen Beitrag durchgelesen hat, beantwortet zu bekommen. Auch wenn die nur mit ein, zwei Sätzen abgearbeitet sind.
Nice, Janik, dann haben wir es ja heute.
Janik weist mich gerade darauf hin, dass er das schon gesagt hat. Ich muss sagen, ich war gerade kurz abgelenkt. Ich habe in meine E-Mails geguckt, ich bin ganz ehrlich. Aber schön, wenn du das alles untergebracht hast. Ich wollte das einfach nochmal sagen, weil es so wichtig ist. So, aber damit haben wir es für heute. Machen wir einen Sack zu. Wir wollten kurz und knackig bleiben. Wir sind jetzt bei fast 50 Minuten. Wir waren trotzdem, würde ich prägnant,
ich glaube schon,
würde ich sagen, prägnant und auf den Punkt gekommen. Ne?
Wir waren knackig, wir waren vielleicht nicht so kurz.
Wir sind halt knackig, ja, aber es ist halt auch viel, wenn man über Content spricht. Aber wir hoffen, dass du da viel mitnehmen konntest, wenn du Fragen hast und generell Fragen. Wäre mal wieder ein guter Aufruf für unsere Frage-Folgen, die wir ja immer wieder gerne machen. Schreib uns einfach an info@search-effekt.de, Effekt, englische Schreibweise wie üblich. Und dann nehmen wir die Frage gern mit auf. Gern auch jetzt zum Thema LLMs, KI, AI-Searches, hier alles, was da so aktuell eben relevant ist. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und Yannick, wenn du noch was sagen möchtest, darfst du es gerne machen.
Ja, wenn du Hilfe brauchst zum Thema Content, KI, Sichtbarkeit und so weiter, ne, dann melde dich auf jeden Fall bei mir. Ich habe aktuell noch ein bisschen Kappa frei und lass uns da gerne sprechen. Ich unterstütze meine Kunden strategisch, operativ, taktisch, alles das, was das SEO hergibt. Wenn du da Bedarf hast, einen Online-Shop hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Geh einfach auf Stop Looking und buche dir direkt dein Kennenlernen bei mir. Alles vollautomatisch, musst du nicht lange mich mit mir abstimmen, dann kannst du direkt einen Kennenlerntermin buchen und dann lass uns quatschen und loslegen. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin.